Schutz im Dialog. Der Systemversteher-Podcast mit Carsten Schüler und Alexandra Voss.
Wir würden zu dieser Folge gerne eine Content-Warnung rausgeben, weil es wird in dieser Folge gehen um ambulante Hilfen und in diesem Zusammenhang auch darum, dass Kinder verstorben sind. Es wird teilweise auch relativ detailliert beschrieben werden, in welchen Verhältnissen diese Kinder aufgewachsen werden. Das ist nicht für jeden was. Also von daher, wenn du das Gefühl hast, das überfordert mich, das ist für mich nichts, dann schalt einfach in der nächsten Folge wieder ein. Ansonsten freuen wir uns, dich dabei zu haben.
Hallo und herzlich willkommen zurück zum Podcast Kinderschutz im Dialog, der Systemversteher-Podcast. Wir haben gerade in der Vorbereitung ein bisschen schmunzeln müssen, weil wir festgestellt haben, wir sind Platz 8 in
Algerien. Tatsächlich. Wir haben halt eine Auswertung bekommen und beim Apple Podcast sind wir Platz 8 in der Kategorie Parenting in Algerien. Also von daher Gruß nach Algerien. Wir freuen uns wirklich.
Danke an alle Hörerinnen und Hörer. Immer dranbleiben. Heute geht es nicht so richtig um unsere Platzierung in Algerien, sondern ich will mit dir reden über Erfahrungen, gerade Erfahrungen im Bereich der ambulanten Hilfen und würde gern hören, was sagt der Titel dir? Hast du eine Idee, was ich heute von dir will?
Also, wenn ich das höre, ambulante Hilfen, dann rattert mein Kopf sofort los und ich merke, dann kommt ganz viel und am ersten kommt, okay, das muss ich jetzt erstmal strukturieren, damit es so wird, dass man auch da draußen was damit anfangen kann. Ganz grob würde ich sagen, finde ich, geht es bei ambulanten Hilfen um ein Hilfesetting, was bedeutet, ich begleite eine Familie, aber ich bin eben nicht die ganze Zeit da. Anders als in einer Wohngruppe, wo ich ja die Betreuung immer nehme, vor Ort bin, mitkriege, wie das Kind aufwächst, ist es ja in der Familie so, ich gebe Interventionen und dann fahre ich wieder weg und dann schaue ich, was aus den Interventionen so wird. Das macht natürlich Kinderschutz nochmal deutlich anspruchsvoller.
Total. Und ich finde die Besonderheit am ambulanten Setting, und das dürfen wir nicht vergessen, ist halt einfach, das ist zu Hause. Das ist so nah, das ist in den Zuhausen der Betroffenen, bei den Kindern und Jugendlichen. Das findet in ihren Räumlichkeiten statt. Und das ist auch so ein bisschen das, worüber ich heute mit dir hin will. Nämlich nochmal auch zu gucken, Nähe, Distanz, wie funktionieren solche Hilfen, wie funktioniert Schutz, wenn es darum geht, jemanden bei dir, bei mir reinzulassen beispielsweise. Könnten wir uns das vorstellen? Das ist eine ganz schön große Herausforderung. Und da auch nochmal drauf zu gucken und zu gucken, was ist denn der Faktor Erfahrung im Bereich der ambulanten Jugendhilfen? Also macht es einen Unterschied, wenn wir viel Erfahrung haben? Es ist, ganz oft wird es als sehr große Ressource gesehen. Ist es aber auch ein Risikofaktor, also zu gucken, was passiert denn, wenn wir in einen Modus kommen, in dem wir alles wissen, alles kennen, alles schon mal gesehen haben und es uns vielleicht auch eine trügerische Sicherheit gibt?
Absolut. Und ich finde, genau diese Kategorien oder vielleicht sind das sogar auch die Pole, mit denen man auf das Thema schauen kann. Das eine ist der Respekt davor, dass ich bei jemandem zu Hause bin, in seinem intimsten Bereich, in einer eigenen Wohnung und da Respekt vor zu haben und damit auch respektvoll umzugehen, was das eigentlich bedeutet. Ich meine, muss man sich ja nun mal selber vorstellen, was das bedeuten würde. Da kommt jemand zu dir nach Hause und in deine Wohnung und berät dich da, so dass die eine Seite und dann die andere Seite eben, ja, diese Kinderschutz dann zu gewährleisten, wenn du nicht da bist. Ich habe irgendwann mal den Satz gesagt, wenn ich ambulant arbeite und mich sicher fühle, dann müsste eigentlich eine riesen Alarmglocke angehen und alle Signale auf Rot gehen und sagen, hey, irgendwas läuft gerade total schief. Weil wenn ich ambulant arbeite, dann kann ich mich niemals sicher fühlen. Und ich finde, das ist eigentlich eine Riesenresilienz, zu wissen, ich arbeite genau in dieser Unsicherheit im ambulanten Setting.
Absolut. Ich erinnere mich an eine unserer ersten Unterhaltungen, in der Inhalt eben auch war ein Satz, den du gesagt hast, nämlich, wer keine Fragen mehr hat im Bereich Kinderschutz, da müssen wir wirklich auch achtsam sein, weil das genau das ist, ne? Die Aufmerksamkeit darauf, sich immer wieder auch zu hinterfragen, das System zu hinterfragen, Erlebnisse und Beobachtungen zu hinterfragen, gepaart mit einem strukturellen Teil, zu gucken, wo ist der eingebettet. Aber diese grundsätzliche Fähigkeit, weiter Fragen zu stellen, aufmerksam und achtsam zu sein, gerade in einem Setting, du hast die Besonderheit benannt, eben nur in Teilen vor Ort zu sein. Ne? Wir kriegen als Auftrag der Jugendämter eben auch Teil von Kinderschutz zu sein. Immer ganz wichtig zu sagen, wir als Träger der Jugendhilfe haben kein Wächteramt, ne? Also die Verpflichtung, Wächter über das Kindeswohl zu sein, das hat das Jugendamt. Die garantieren das, man nennt es Garantenstellung. Das haben wir nicht, aber wir haben die Verpflichtung, die Informationen zur Verfügung zu stellen und in diesem Spannungsfeld zu sein, zu sagen, wir haben einen Schutzfaktor, wir sind aber gar nicht immer da, wir können es nicht garantieren, wir wollen ganz aufmerksam sein, wir müssen uns viele Fragen stellen in diesem besonderen Setting. Und ich würde da wirklich gerne den Schwenk machen, mit dir einmal einzutauchen in die Überlegung, wie würde sich das für dich oder mich anfühlen, wenn wir plötzlich ambulante Hilfen hätten? Was wäre für dich eine Herausforderung? Für mich wäre es eine ganz große Herausforderung, meine privaten Räumlichkeiten offen zu machen, zu sagen, hier findet eigentlich mein familiäres Leben beispielsweise statt und jetzt kommt jemand, schaut sich das an, wie werde ich bewertet, wie wird vielleicht auch meine Wohnung bewertet, wie unterschiedlich sind Normstandards, ne? Also kommt jemand bei mir rein und sagt, hier kannst du aber vom Boden essen oder sagt einer, hier kannst du aber vom Boden essen und wirst satt. So, also auch das, für mich wäre das ein ganz großes Hemmnis, was schon da startet, die Tür aufzumachen. Und deshalb ist so wichtig, dass unsere Mitarbeitenden eine Idee davon haben und das auch immer wieder im Hinterkopf behalten, was für ein großer erster Schritt von Vertrauen, von Nähe und Beziehung es ist, dass ihnen die Tür aufgemacht wird. Also da, finde ich, startet es. Und da startet auch Schutz, ne? Wahrzunehmen, zu respektieren, zu sagen, du hast den Mut, mir die Tür aufzumachen und mit mir in Arbeit zu gehen. Und das wertschätze ich und darüber baue ich das auf. Wie wird es dir gehen mit einer ambulanten Hilfe? Kannst du dir das vorstellen?
Ich finde es, der Gedanke ist herausfordernd, sich vorzustellen, also erstmal überhaupt sich einzugestehen, dass man Hilfe braucht, ist, glaube ich, an sich schon mal etwas, wo ich denke, das erfordert einiges. Und dann eben auch nochmal jemanden tatsächlich in seine eigene Wohnung zu lassen. Also ich meine, man kennt das ja schon, wenn du Besuch kriegst, ja. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, Alex, aber also meine Wohnung ist selten so aufgeräumt wie dann, wenn Besuch da ist, ne? So. Also von daher glaube ich, und das kannst du ja mal mit drei potenzieren, wenn es sozusagen, dann kommt ein Profi und ja, der ist nicht direkt, also die Garantenstellung nicht beim Jugendamt, aber es gibt ja auch eine Delegation und sozusagen auch eine Aufgabe, auf den Kinderschutz eben zu schauen und zu gucken, ist die Hilfe geeignet, um den Kinderschutz sicherzustellen. Und das, auch wenn die das nicht so formulieren können, aber das wissen ja schon die Eltern. Und also das würde man selber auch wissen, wenn ich mich da so rein versetze. Ja, dann ist tatsächlich das Erste, wenn ich ganz persönlich gucken würde, was mir da kommen würde, wäre etwas, was ich auch aus meiner professionellen Arbeit kenne, dass das tatsächlich ein auch validiert einer der wichtigsten Punkte ist, das ist nämlich das Thema Vertrauen. Mhm. Also ich glaube, wenn derjenige, der da kommt, wenn ich dem oder derjenigen vertrauen könnte, das Gefühl hätte, da ist Vertrauen da, dann wäre alles leicht irgendwie. Also und wenn ich das Gefühl hätte, da ist kein Vertrauen, dann wäre es irgendwie schwierig. Und ich glaube, ich wäre auch in der Lage, Dinge aufzumachen und auch über meine Schwächen zu reden, über meine Schwierigkeiten zu sprechen, wenn ich Vertrauen hätte. Und ich habe ja 13 Jahre in Hamburg gelebt und war auch in der Aufarbeitung einiger Fälle auch involviert, auch über die, in Hamburg heißt das BASFI, das ist die Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration, die auch einige Fälle, in denen Kinder zu Tode gekommen sind, in der Zeit, wo es eine ambulante Hilfe gegeben hat, zum Beispiel der Fall Jessica, ein Mädchen, das in der Wohnung eine ihrer Pflegeeltern eine Methadon-Tablette gefunden hat und die genommen hat und daran verstorben ist. Darüber gab es eine Aufarbeitungskommission und ich durfte Teil dieser Kommission sein. Und dort saßen verschiedene Experten aus verschiedenen Richtungen auch. Und eins war immer wieder klar, es braucht natürlich, also zum Schutz gehört Kontrolle dazu, definitiv. Und übrigens auch Standards, die hier leider auch sträflich vernachlässigt worden sind. Stichwort Nachvollzug bei Pflegefamilien ist vielleicht nochmal ein eigener Punkt für einen Podcast. Aber klar war auch, es braucht Vertrauen. Also es braucht Vertrauen, damit Familien sagen können, ich habe hier ein Problem. Es braucht Vertrauen, damit Familien sagen können, ich brauche Hilfe, ich brauche Unterstützung. Es braucht auch Vertrauen, damit die sagen können, ey, ich habe hier was, das ist gerade gar nicht gut für mein Kind. Aber da würde ich gern mit dir drüber sprechen. Weil darum geht es doch letztendlich bei Jugendhilfe. Es geht ja gar nicht um den Ausgangspunkt. Es geht ja darum, wo will ich hin und bin ich bereit, daran mitzuwirken. Und eine Mitwirkungsbereitschaft entsteht auch dann, wenn ich das Gefühl habe, da ist auch jemand, dem ich vertrauen kann. Neben der gebotenen Kontrolle, auch das wäre naiv, das nicht zu glauben, dass wir die nicht auch brauchen. Aber ich glaube, dass wir mangelndes Vertrauen nicht durch Kontrolle kompensieren können. Das ist im ambulanten Setting in meinen Augen unmöglich.
Total. Das ist die Seite der Familien, was die Herausforderung ist, was die mitbringen müssen. Und gleichzeitig möchte ich mit dir gucken heute auf die Seite der Fachkräfte. Weil da erlebe ich immer wieder, und es ist total menschlich, dass wir in Beziehung gehen wollen, wir wollen Nähe gestalten und in dieser Nähe liegt einfach auch eine Herausforderung, denn Nähe verändert auch unsere Wahrnehmung. Also in Beziehung zu gehen, verändert unsere Wahrnehmung und das ist eine wahnsinnig große Herausforderung, eine wahnsinnig große Erwartung, die wir an unsere Fachkräfte stellen. Das handeln zu können, also die Balance zu finden zwischen ich gehe in Beziehung, ich gebe Vertrauen, ich sorge dafür, dass jemand mir vertrauen kann und gleichzeitig überprüfe ich aber immer wieder mich selbst, meine Wahrnehmung, meinen Blick darauf und muss in diesem Spannungsfeld arbeiten, zu sagen, wie viel kann ich geben, ohne selber die Reflexion zu verlieren. Also wann werden wir Teil der Systeme, weil wir in Beziehung gehen und verlieren unseren professionellen Kontext? Und auch ein bisschen, wann, und das ist das, was ich am Anfang einmal so angerissen habe schon, wann wird Erfahrung auch zur Herausforderung, zum Risikofaktor zu sagen, ich habe alles gesehen?
Absolut. Also ich zitiere mal aus einer anderen Situation in Hamburg. Das war das Mädchen Laramia. Laramia, ein Säugling. Dieser Säugling ist in der Obhut der Mutter unter einer Betreuung eines sehr, sehr etablierten diakonischen Trägers verdurstet und gestorben. Und es gibt, das muss man mal sagen, ist glaube ich auch kein Geheimnis, war damals das Raue Haus, die haben sich einer sehr, sehr sehr aktiv an der Aufarbeitung beteiligt, zusammen auch mit der Uni Hamburg und haben gemeinsam geschaut, was ist eigentlich alles schiefgelaufen? Also was war der Weg dahin zu dieser Katastrophe eigentlich, was ich ziemlich professionell und mutig finde, wenn im Träger so eine Katastrophe passiert, sich so eine Aufarbeitung dann auch zu stellen. Und ein Aspekt war tatsächlich, das, was dort schiefgelaufen ist, wäre einer jungen, unerfahrenen Kraft nicht passiert. Ich will das begründen. Also die Fachkraft, die da war, es gab mehrere Dienstbesprechungen und es ist dokumentiert, dass in den Dienstbesprechungen man kennt das so, man sitzt dort mit mehreren Fachkräften, jeder berichtet so aus seiner Familie, in der er gerade tätig ist und diese Fachkraft hatte keine Fragen. Also die hat gesagt, naja, es läuft so. Und es hatte mehrere Faktoren gehabt, warum das so gewesen ist. Ein Faktor war zum Beispiel, dass diese Fachkraft und übrigens auch eine sehr langjährige Fachkraft des Jugendamtes schon die Mutter begleitet haben, als die Mutter selber noch Kind war. Das heißt, diese Idee, da ist das kleine Mädchen, was wir begleitet haben, und die ist jetzt selber Mutter geworden. Natürlich hat man das gesehen, aber emotional nachvollzogen, dass von dieser Mutter auch eine Gefahr ausgehen kann für jetzt hier ein weiteres Kind, also ihr Kind. Also das ist, glaube ich, emotional nicht ganz nachvollzogen worden. Und tatsächlich ist es so, dass ein Aspekt in der Aufarbeitung war, dass man sagen kann, oder dass die damals festgehalten haben zu sagen, weil die Fachkraft so wahnsinnig erfahren war und weil die schon so viel gesehen hat, und weil der schon so viel klar war, hatte sie eben keine Fragen. Deswegen hat man zum Beispiel auch in diesem Fall die Stunden reduziert. Mhm. Also angefangen hat Laramia, also die Mutter mit Laramia innerhalb einer Mutter-Kind-Einrichtung, wie wir sie hier auch auf dem Gelände haben. Dann hat man gesagt, das läuft so gut, Also so Kleinigkeiten, ja, die hatte sich dann einen Hund angeschafft, hat sich dann während der Schwangerschaft rührend um diesen Hund gekümmert. Und man hat sich gesagt, okay, also da ist so viel an Verlässlichkeit und so. Dann kam es dazu, obwohl es schon deutliche Signale gab von problematischen Verhaltensweisen auch und leider auch Unzuverlässigkeiten, ist man dann trotzdem einen Schritt gegangen in die Ambulantisierung. Also das heißt, es gab dann eine ambulante Hilfe. Aber da ist immer noch nichts passiert. Und dann gab es die Reduzierung der Stunden. Und auch dann ist immer noch keine Katastrophe passiert. Wobei auch in der Nachbetrachtung des Trägers und der Wissenschaftler auch schon die Reduzierung der Stunden ein Fehler gewesen ist. Weil man das eben relativ gelassen alles genommen hat. Und weil man vielleicht auch schon so eine, ja, wenn ich viel zu lange so eine Milieunähe habe, dann empfinde ich Dinge als normal, die wirklich nicht normal sind. Und wo eine unerfahrene Kraft sagen würde, was ist das denn ihr? Steht doch überhaupt nicht. Und dann ist es eben dazu gekommen, dass die Fachkraft im Urlaub war und die Vertretung eben nicht nach wenigen Tagen schon geguckt hat, was denn los ist, sondern erst in der zweiten Woche nach dem Kind geschaut hat. Und da war das Kind bereits tot. Und das ist vielleicht das Zweite, was ich ganz interessant fand in der Aufarbeitung dieser Situation. Man hat das verglichen mit dem Abschuss der Voyager. Und die Voyager, wenn man sich betrachtet, was beim Abschuss der Voyager an Problemen da war, dann würde sich jeder Techniker die Frage stellen, wie konnte es denn dazu kommen? Also wie geht das, dass es dazu kommt, dass es das ist ein Riesengap gewesen zwischen dem, was technisch da hätte sein müssen und was technisch tatsächlich da war. Aber es ist eben nicht der eine große Fehler passiert, sondern beim Absturz der Voyager sind viele kleine Fehler passiert. Und das kannst du bei diesem Fallverlauf Laramia genauso nachvollziehen. Da sind viele kleine Dinge nicht gut gelaufen. Und diese Aneinanderreihung von kleinen Dingen, die nicht gut funktioniert haben, die haben letztendlich unter anderem eben auch zu dieser riesengroßen Katastrophe geführt, die letztendlich zum Tod von einem Kind geführt hat.
Ja, ich kann es so gut hören, so gut nachempfinden. Unsere Mitarbeitenden, unsere Kollegen, die diesen Podcast hören werden, denen klingeln jetzt bestimmt die Ohren, weil ich an so vielen Stellen sage, und wenn es ein Bauchgefühl ist und wenn es eine grundsätzliche Irritation ist, wir haben ein System, einen internen Ablauf bei uns, Teil davon ist die Dokumentation von Beobachtungen, von Anhaltspunkten für eine Kindeswohlgefährdung. Also noch gar nicht der Fakt, das ist es, sondern erstmal eine erste Wahrnehmung und da einen achtsamen Umgang mit zu finden und das aufzuschreiben, in die Verantwortung und den Diskurs mehrerer Fachkräfte zu geben. Also mit seiner Wahrnehmung nicht alleine zu sein, um eben genau diesem Punkt zu begegnen.
Ja, und das fängt eben an mit dem Punkt, dass ich sage, also das kann ich auch wirklich nur jedem sagen, der im ambulanten Bereich tätig ist. Wenn du innerlich das Gefühl hast, läuft, dann halt kurz an und sag, okay, ich muss jetzt dringend mit jemandem reden und geh in die Reflexion und sprich mit jemandem. Weil wenn du mit dem Gefühl in einer ambulanten Hilfe bist, läuft, ist alles gut. So, das ist grundsätzlich, also ich würde wirklich so weit gehen und würde sagen, das ist grundsätzlich problematisch. Natürlich gibt es tolle Fallverläufe und natürlich gibt es Fallverläufe, wo du auch irgendwann die Hilfe abgibst und du hast eine erfolgreiche Hilfe gehabt. Alles in Ordnung. Aber Sicherheit in ambulanten Settings ist wirklich etwas Trügerisches. Und das heißt übrigens nicht, dass man die ganze Zeit mit Bauchschmerzen rumlaufen muss, wann passiert denn etwas? Darum geht's ja gar nicht, sondern es geht darum, genau wie du es gerade sagst, achtsam zu bleiben, fragend zu bleiben, neugierig zu bleiben, demütig zu bleiben, sich klar zu machen, ich weiß eben nicht alles. Und das, wenn ich das aber beherzige und dann fragend bleibe und in die Fallbesprechung bitte auch dazu nutze, Fälle zu besprechen und nicht zu sagen, ja, ich bin ja jetzt hier die erfahrene Kraft, das können ja mal die Jungen machen. Nee, gerade die lange dabei sind, dass die sich der Reflexion stellen, Fragen stellen, die sie selber vielleicht gar nicht haben. Mal, um mal so ein Beispiel zu nennen, das ist doch super. Dafür sitzt du in einem Team, dass dir Teammitglieder Fragen stellen, auf die du selber gar nicht gekommen wärst. Und dazu möchte ich ermuntern.
Gerade auch übrigens die Durchmischung, wenn ich an der Stelle einmal rein kann. Also die Durchmischung von Erfahrung und auch Kollegen, die ganz jung im Geschäft, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, sind, die einfach Sachen vielleicht nicht normal finden, die nochmal anders hinterfragen, weil oft sind es ja diese Denkansätze, die es problematisch machen, dieses Gefühl von, ich habe das alles im Blick, ich kenne das schon, das wiegt mich in Sicherheit, ich kenne die Familie, ich kann das einschätzen. Wir hatten schon mal eine ähnliche Situation, in anderen Familien ist es schlimmer, ich betreue also noch 3, 4, 5 andere Familien, in denen ist gerade übrigens viel mehr, also diese Idee von Brandmelder und Brände löschen, zu sagen, okay, wohin geht gerade mein Fokus, und da ist es so wichtig, im Gespräch zu bleiben. Strukturell geordnet, so machen wir es, weil wir ein Jugendhilfeträger sind, aber auch einfach immer wieder in die Reflexion zu gehen, sich zu hinterfragen und genau das eben zu machen. Jungen Kollegen, alte Kollegen, Erfahrungen mit Neugierde zu mischen und das, du sagst gerade, Fallbesprechung auch für Fallbesprechung zu nutzen, genau das. Und das eben immer wieder zu tun.
Alex, Jessica hatte kein eigenes Bett, keinen eigenen Schrank. Es haben 3 Kampfhunde in der Wohnung gelebt. Es hat Chaos in der Wohnung geherrscht. Jeder Handwerker hätte sagen können, das ist kein Ort für ein Kind. Aber die Fachkraft, die das 20 Jahre gemacht hat und die in diesem Stadtteil von Hamburg, den ich ganz gut kenne, die Erfahrung gemacht hat, da sehen ja viele Wohnungen so aus. Diese Fachkraft hat diese Sensibilität eben nicht mehr gehabt. Nicht, weil sie schlecht ist, sondern weil sie einfach zu nah dran, zu lange in diesem Setting gearbeitet hat. Und das ist ja nicht per se ein Problem, aber wenn du das so lange machst, dann musst du dir der Gefahr bewusst sein, dass das ist, also das führt, also ich nehme mich gar nicht aus, ja, das führt zur Abnutzung, wenn du das immer wieder siehst, und gerade dann brauchst du deine KollegInnen, die dich rausholen und dir immer wieder kluge Fragen stellen. Und das halte ich für total entscheidend so. Und das ist etwas, da müssen wir immer wieder achtsam bleiben. Und was ich für ganz fatal halte übrigens, ist so Träger, die sich dann so hinstellen und solche Fallvorläufe sehen oder solche Dokumentationen über solche Situationen sehen, die dann sagen, also ja, das kann uns nicht passieren. Und da würde ich immer sagen, boah, Obacht, also ich wäre nie der Meinung, das kann uns nicht passieren. Sowas kann jedem Träger passieren.
Ja.
Und es hilft sogar, sich klarzumachen, das kann mir auch morgen passieren. Also es hilft dabei, achtsam zu bleiben. Und es hilft dabei, sich immer weiter zu entwickeln und Schutzkonzepte zu haben, die mit der Realität immer wieder abgestimmt sind. Also ein Schutzkonzept an sich bringt gar nichts, sondern ein Schutzkonzept bringt ja nur dann etwas, wenn es kommuniziert mit dem, was faktisch in der Praxis läuft.
Ja, und ich würde gerne den Exkurs zu uns ganz persönlich als Träger machen, noch einmal auch zu sagen, wie wir das machen, weil wir eben genau das versuchen. Und ich möchte hier bewusst sagen, versuchen. Wir versuchen immer wieder in dieser Achtsamkeit zu bleiben. Du hast gerade gesagt, es ist völlig vermessen, die Idee zu haben, uns passiert das nicht. Und deshalb ist es so wichtig, das denkbar zu machen, dass das jederzeit passiert. Und aber auch genau zu überlegen, wie können wir dem strukturell entgegenwirken? Also was sind unsere Schutz- und Sicherheitsmechanismen, um das gut begleiten zu können? So, denn keiner von uns ist 24/7 in den Teams, in den Familien. Also wir können das ja ins Große transportieren, so wie unsere ambulanten Hilfen, unsere Flexen zum Beispiel, nicht jederzeit in den Familien sind. So sind natürlich auch wir in beratenden Funktionen nicht jederzeit in den Teams. So. Und wir haben Strukturen dafür, wir nutzen die, und eine davon ist, ich habe das eben gesagt, ein Rahmen, den wir haben, Anhaltspunkte zu dokumentieren. Der Gesäckler sagt, und zwingend darauf folgt die Reflexion. Und das immer gemeinsam. Und diese Anhaltspunkte eben von jedem Einzelnen dokumentiert werden. Denn ein großer Aspekt ist übrigens auch Loyalität. Loyalität der Familie gegenüber, was passiert, wenn wir das jetzt wahrnehmen, was passiert daraus, bricht Beziehung ab. Übrigens auch Loyalitäten in Teams. Was ist denn, wenn ich im Co. in einer Familie bin und das ganz anders einschätze als meine Kollegin? Also auch das ist ja ein ganz, ganz großer Fakt, weshalb wir beispielsweise strukturell gesagt haben, diese Anhaltspunkte wahrzunehmen, das macht jeder Mitarbeiter einzeln. Es geht nicht darum, was hält meine Kollegin davon, dass ich diese Wahrnehmung habe. Und dann in eine Situation zu gehen, in der wir gemeinsam reflektieren und sagen, okay, kann jemand das Bild komplettieren? Hat jemand noch eine Idee, eine Frage dazu, sich zu hinterfragen, die Wahrnehmung zu hinterfragen und da eben auch nochmal rauszugucken aus dieser emotionalen Bindung, die das einfach mitbringt. Also emotionale Teambindung und eben auch zu dieser Familie, die wir begleiten und der wir wertschätzend gegenüberstehen wollen, aber die wir eben auch im Blick haben müssen. Und genau da ist es, finde ich, irgendwie total wichtig, klar zu bleiben. Kinderschutz ist keine Beziehungsentscheidung, sondern eben auch ein verpflichtender Aspekt. Also sich klar zu sein, wofür mache ich das? Ich bin in Beziehung, aber ich bin verantwortlich für Schutz. Und dass sich das mit Loyalitäten und Beziehungen nicht gegenseitig ausspielt. Also ganz wichtig, so in seine Profession zu behalten und zu sagen, weil ich was wahrnehme und ich es anders wahrnehme als du beispielsweise, heißt es nicht, ich sehe nicht deine Arbeit oder heißt es, ich sehe das anders, sondern heißt, ich bin achtsam, ich habe Respekt vor der Familie, ich habe Respekt vor der Arbeit und ich habe Respekt vor unseren Mitarbeitern und ich schätze dich in deiner Wahrnehmung, die du mir zur Verfügung stellst, wenn wir über diese Anhaltspunkte sprechen.
Dich kritisch zu begleiten als Mitarbeitenden in einem ambulanten Fall, dich kritisch zu hinterfragen, also dir kritische Fragen zu stellen, das ist ja eine wahnsinnig hohe Form von Wertschätzung. Und das ist natürlich in meinen Augen etwas, was professionelle Teams ausmacht, dass sie sich ihre Kritikfähigkeit erhalten, dass sie sich eine gewisse Streitkultur erhalten. Ja, da, wo sich alle einig sind, haben die Kinder keine Chance mehr.
So. Ja, total. Und das als Wertschätzung zu sehen, als Wertschätzung zu betrachten, wenn dein Gegenüber vielleicht auch eine andere Haltung hat. Und manchmal ist es übrigens Profession, ganz bewusst einen Gegenüberpart einzunehmen, ganz bewusst nochmal die andere Seite zu beleuchten. Und wir machen das über die Teambesuche. Ich gehe in Teams, reflektiere die, helfe bei Einschätzung. Und manchmal tue ich das sehr bewusst und dann fasst es ein bisschen an, zwischendurch eine gegenüberliegende Haltung einzunehmen, um nochmal zu gucken, was ist denn der Gegenpart dazu? Was macht es denn mit mir, wenn jemand plötzlich sagt, ich habe da eine ganz andere Haltung zu? Und das ist wahnsinnig wertvoll, weil das dafür sorgt, dass wir uns hinterfragen, immer wieder. Und ich bin da sehr dankbar für, dass unsere Teams das viel können und wir in vielen Prozessen sind, das zu üben. Das will ich auch ganz klar so sagen. Auch wir sind natürlich nicht frei davon, durch die Welt zu laufen, unsere Arbeit zu leisten und zu sagen, easy peasy, wir können das total gut. Wir sind da auch in Lernprozessen miteinander. Aber dass oft am Ergebnis oder unterm Strich dieser Beratung und der Besuche steht, okay, das hat mich total weitergebracht. Das hat mich angefasst und vielleicht fand ich den einen oder anderen Impuls auch blöd, weil er irgendwie sagt, naja, an der Stelle hätte ich vielleicht nochmal hingucken müssen oder an der Stelle passiert mir der Fehler von Nähe, die meine Wahrnehmung trüben lässt und die Schärfe rausnimmt, mich zu hinterfragen.
Ja. Mich zu hinterfragen und sprechen wir es ruhig mal aus, auch die Familie zu hinterfragen. Es ist eben nicht einfach, wenn du in einer Familie bist und einerseits Vertrauen aufbauen möchtest und auf der anderen Seite die Kontrolle ausüben musst. Aber das ist eben entscheidend. Ich kann mich gut erinnern, als ich in Hamburg ein ambulantes Team begleitet hat eine Kollegin erzählt, wie sie in einer Familie, wo es wirklich, also da gab es schon große, große Schwierigkeiten so. Und sie hat dann irgendwann gesagt, ja, okay, das Wochenende steht an. Ist denn genug zu essen da? So, und hast du genug eingekauft fürs Wochenende? Und der Vater hat gesagt, ja, habe ich auf jeden Fall. Und dann erzählte sie weiterhin, naja, und dann habe ich im Kühlschrank geguckt und habe festgestellt, da war eigentlich nichts so. Und dann ist sie mit ihm einkaufen gegangen und so. Und sie wollte weitererzählen und ich habe gesagt, stopp. Kurz anhalten, so, also erzähl nochmal, was hast du gemacht? Ah, du bist zum Kühlschrank gegangen und hast reingeguckt in den Kühlschrank, ja, klingt so profan. Fand ich wahnsinnig wichtig, das jetzt zum Beispiel gerade auch für die jungen KollegInnen zu hören. Ah, es reicht nicht zu fragen, hast du eingekauft, sondern es ist manchmal absolut notwendig, zum Kühlschrank zu gehen und den aufzumachen und zu gucken, was denn da wirklich drin? Weil das ist, also da waren wir mit dem 8a-Auftrag drin, ne? Also muss man dazu sagen, das machst du jetzt nicht bei jeder Familie. Aber wenn du mit dem 8a-Auftrag da bist und du hast so große Bedenken, was Unterversorgung angeht, bei Kleinstkindern so, dann lass dir den Kühlschrank zeigen. So. Und dass das schwierig ist, will ich nochmal an einem anderen Beispiel deutlich machen, auch aus meiner Zeit, als ich ein ambulantes Team in Hamburg begleitet habe. Du kommst rein in die Wohnung so und du hast einen Schutzauftrag, weil es eben auch schon körperliche Übergriffe auf das Kind gegeben hat. Und du musst sicherstellen, ob es diese körperlichen Übergriffe weiter gibt. So. Und du kommst rein und es ist auch verabredet, dass du dir das Kind anschaust und dass du dir übrigens auch anschaust, ob es blaue Flecken gibt. So. Und jetzt sagt dir die Mutter mit Ringen unter den Augen, ich habe die ganzen Nächte nicht geschlafen. Es war eine Vollkatastrophe. Das Kind hat nur geschrien und jetzt endlich schläft es. Bitte, bitte, nimm das Kind nicht hoch und mach es wach, indem du jetzt die blauen Flecken kontrollierst. Und dann hinzugehen und genau das zu tun. Und natürlich weint das Kind anschließend so. Also das, wer denkt, dass das einfach ist, hat es schief gewickelt. Ja? Also an so einem Beispiel wird ja deutlich, das ist eine unfassbar anspruchsvolle Aufgabe. Ja. Also irgendwie im Vertrauen zu bleiben und immer wieder auch diese, also dann zumindest, wenn du den Kontrollauftrag hast, ja immer wieder diese Kontrolle auch auszuüben. Und Kontrolle heißt, sich die Dinge zeigen zu lassen. Es gibt ein unfassbar, finde ich, gutes Buch von Michael Tschokos und Saskia Guddert. Deutschland misshandelt seine Kinder. Bisschen reißerischer Titel, gebe ich zu. Aber ist einer der ganz, vielleicht einer der bedeutendsten Forensiker, den wir in Deutschland haben. Und ich kann fast, ich würde eigentlich jedem empfehlen, der im ambulanten Bereich tätig ist, dieses Buch zu lesen. Also da sind kapitelweise Dinge beschrieben, die in ambulanten, vor allem in ambulanten Hilfen schiefgelaufen sind. Unter anderem, dass ganze Kinder übersehen worden sind, weil man nicht durchgezählt hat, ob alle da sind, um mal so ganz einfache Beispiele zu nennen. Also in Augenscheinnahme, das würde ich wirklich mal sagen, ist sowas ganz Banales, ne? Aber das ist essentiell wichtig, wenn du einen Schutzauftrag hast.
Total. Und du sagst Banales und gleichzeitig so Herausforderndes, ne? Also wie formuliere ich, wie kommuniziere ich, zeig mir jetzt bitte dieses Kind, weil wir haben vereinbart, das ist übrigens Teil von Schutz und das bedeutet unsere Zusammenarbeit. Trotzdem wahrzunehmen, es hat diesen Kontrollaspekt zu sagen, und jetzt sehe ich und jetzt zeigst du mir und es rüttelt nicht daran, dass wir vertrauensvoll miteinander arbeiten, aber dass das trotzdem dazugehört, weil ich möchte, dass ihr zusammenleben könnt, weil ich möchte, dass euer Familiensetting in der Form, wie ihr es lebt, Bestand haben kann, weil das einfach dazugehört. Das ist manchmal so und das ist wirklich, wirklich schwer und genau dazu gehört eben auch zu sagen, wir haben klare Verfahren für den Umgang damit. Also sehr klar zu sein, ich darf mich auch bei meinen Kollegen entlasten, also auch dafür Fallbesprechungen zu nutzen, zu sagen, ich war da übrigens in einer emotionalen Herausforderung. Ich finde, das ist eine Komponente, die wir nicht vergessen dürfen. Ne? Bei all der fachlichen Reflexion, was sehen wir, wie schätzt jemand anders ein, den Aspekt der eigenen emotionalen Komponente einfach nicht außer Acht zu lassen.
Das nicht außer Acht zu lassen und übrigens beim Thema Fallreflexion, also Fallreflexion, das ist ja die Gelegenheit, um professionell über den Verlauf, in dem du dich da gerade befindest, zu sprechen. Und professionell darüber zu sprechen, heißt eben auch sozialpädagogische Methoden zu nutzen. Wir sind sozialpädagogisch ausgebildet und nicht aus Versehen, sondern weil wir das brauchen. Und es ist keine Fallreflexion, wenn ich erzähle, wie das jetzt alles mit der Familie Meier so war. Und ich erzähle und dann erzählt jeder noch ein Dönken, der dann einfällt oder irgendeine Geschichte, die dann auch noch dazu einfällt. Ja, da war ich auch schon mal und da war dann auch so und so. Und dann erzählen da alle 10 Minuten drüber. Das ist keine Fallreflexion. Eine Fallreflexion läuft nach einer Methode. Eine Fallreflexion hat einen Anfang und ein Ende. Und eine Fallreflexion hat einen Verlauf und dieser Verlauf ist professionell strukturiert. Und das ist ein Punkt, den ich wirklich, wirklich wichtig finde. Weißt du, Alex, wir haben nur uns und unser Handwerkszeug. Ja, wir haben nicht irgendwelche gut eingestellten Maschinen oder so, sondern wir selber sind das, was wir zur Verfügung haben. Und wie wir Dinge gestalten, das ist unsere Professionalität. Und deswegen will ich immer sagen, so nutz, also die Zeit, die, was ich, 1,5, 2 Stunden Teambesprechungen, die du hast, dann wirklich auch zu nutzen, indem du professionelle sozialpädagogische Methoden nutzt, das halte ich für das Mindestmaß an Professionalität, was du brauchst, um in so einem Bereich arbeiten zu können.
Ich habe gerade kurz überlegt, ob es eine Chance gibt, das nochmal quasi zusammenzufassen. Also zu sagen, guter Kinderschutz, gerade im Bereich ambulante Hilfen mit der Komponente Erfahrung, bedeutet, dass Schutz keine Alleinentscheidung ist, dass das keinen oder dass das Teil eines sicheren Schutzsystems ist, zu sagen, in Gemeinschaft, in Struktur. Und dass es auch eine Einladung ist, die wir hier aussprechen, an Fachkräfte nach dem Hören dieser Folgen, sich vielleicht auch nochmal mit dem Gedanken zu beschäftigen, zu sagen, wann und wo verlasse ich mich zu sehr auf Erfahrungen, wann und wo ersetzt das vielleicht auch die Prüfung und die Hinterfragung meines Gefühls, also was ist Gefühl, was ist Fakt, das ist ja auch immer eine große Komponente, gerade im Bereich Kinderschutz. Und wo ist ein zweiter Blick notwendig und wo bedeutet es, Raum zu haben, Unsicherheiten präsent zu machen? Und dazu wollen wir einladen, sich zu hinterfragen und eben auch fachlich dran zu bleiben.
Okay, also dann kommen wir jetzt zu den 5 Schlüsselerfolgen einer guten ambulanten Hilfe, vor dem Hintergrund Kinderschutz. Ja, ich mache jetzt mal was Steiles, oder? Also so.
Los geht's.
Ich hau mal einen raus. Erstens, niemals zu viel Sicherheit empfinden. Bleibe immer ein Stück fragend, bleibe in der Unsicherheit. Nicht unsicher im Sinne von ins Schwimmen kommen, sondern bleibe im Hinterfragen und bleibe in der Reflexion und bleibe in der Demut, dass du nicht alles weißt.
Absolut.
Wer aufhört zu fragen, hat eigentlich schon verloren. Zweiter Punkt, professionelle Fallbesprechungen. Professionalisiere Fallbesprechungen, nicht nur einfach über die Familie reden, überleg dir, mit welcher Methode reflektierst du das Ganze, wie schaust du dir das Ganze an was ist eigentlich eine gute Methode, um jetzt in dieser Situation auch gut zu reflektieren. Dritter Punkt, wenn du einen Schutzauftrag hast, dann heißt Schutzauftrag immer auch in Augenscheinnahme. Also nimm in Augenschein, schau es dir selber an, verlass dich nicht ausschließlich auf das, was dir präsentiert wird. Vierter Punkt, funktionale Teams. Also es ist essentiell, auch für Träger übrigens, darauf zu achten, dass Teams eine wirklich professionelle Feedback-Kultur haben, eine professionelle Streitkultur haben, dass Teams lernen, miteinander umzugehen und dass Teams lernen, sozusagen sich auch auseinanderzusetzen. Das ist wahnsinnig wichtig, wenn ich Kinderschutz in einem Team sicherstellen will. Und der fünfte Punkt ist eine gute Kooperation mit dem öffentlichen Träger. Auch das ist ja etwas, wo manche ins Schwimmen kommen, aber der öffentliche Träger ist dein Partner beim Kinderschutz, ist nicht dein Gegner, ist dein Partner. Und ich höre immer wieder so Sachen wie, naja, und dann weiß ich nicht, ob ich das dem Jugendamt dann sagen soll und so, und wie ist das dann mit dem Vertrauen und so. Nee, also das sind deine Partner im Kinderschutz und die haben dich reingeschickt in dieser Familie und die sitzen weiterhin mit ihrem Wächteramt und die darfst du nicht im Stich lassen. Also hol die mit ins Boot und kommunizier das auch immer wieder, dass ihr in einer Partnerschaft seid in diesem Kinderschutz. Das hilft dir auch selber. Also das sind für mich die fünf Big Points des Kinderschutzes in der ambulanten Hilfe.
Das kann ich, dem kann ich vollumfänglich zustimmen und sehe das auch so. Das ist einfach wirklich wichtig. Ihr habt das jetzt gut gehört, das ist nochmal zusammengefasst. Du hast es gesagt, es braucht professionelle Kommunikation darüber. Entscheidend ist, im Gespräch zu bleiben, im Dialog zu bleiben, dass den Bogen wieder spannt. Ihr kennt das Ende jetzt schon quasi und darum geht es in unserem Podcast auch, im Dialog zu bleiben. Wir tun das in den Teams, wir tun das in den ambulanten Hilfen. Wir tun das hier. Danke fürs Zuhören an der Stelle. Schön, dass ihr mitgedacht, mit überlegt habt. Wir freuen uns, wenn ihr was mitnehmen könnt beim Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr zugehört habt und bei den Plattformen, auf denen ihr unseren Podcast konsumiert, auch bewertet. Lasst gerne ein Feedback da.
Und das Buch, was ich gerade empfohlen habe, das werden wir auf jeden Fall auch nochmal in die Kommentare schreiben.
Genau, so machen wir es. Und an dieser Stelle sagen wir Danke und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt
Kinderschutz im Dialog. Der Systemversteher-Podcast mit Carsten Schüler und Alexandra Voss.
Es gibt große News, nämlich, dass wir verkünden dürfen, dass wir die Frequenz unseres Podcasts nochmal verändern.
Wir haben uns entschieden, diesen Podcast ab jetzt 14-tägig zu senden. Das heißt, immer mittwochs, alle 14 Tage erscheint dieser Podcast. Und wir freuen uns wirklich darüber, wenn ihr den Podcast nicht nur hört, sondern wenn ihr ihm folgt. Und wenn er euch gefallen hat, dann liked ihn. Und wenn ihr was dazu zu sagen habt, auch kritische Sachen, dann bitte lasst einfach Kommentare da. Wir lesen sie auch alle und wir freuen uns auf euch. Danke.